What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Trending Topics Podcasts. Mein Name ist Julia Gerber. Eine nachhaltige Unternehmensphilosophie bringt unglaublich viele Vorteile, findet unser heutiger Podcast-Gast Maria Gottenhuber. Sie berät Unternehmen in der nachhaltigen Transformation beim Terra Institut, ist Nachhaltigkeitsbotschafterin bei ihrem eigenen Unternehmen Sinnsache und wurde gerade erst von LinkedIn als Top Voice im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Maria, ich freue mich, dass wir heute über Nachhaltigkeit und die Rolle der EU sprechen. Legen wir los?
Ja, ich freue mich sehr, Julia, für die Einladung.
Super. Dann direkt meine erste Frage. Über welche nachhaltigen Themen postest du denn hauptsächlich auf LinkedIn, sodass du zur Top Voice im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurdest? Hast du da ein paar Beispiele?
Ja, also meine Herzensthemen sind so Themen, die einfach jeden berühren. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob es jetzt für die Privatperson oder für Unternehmen relevant sind, sondern einfach Themen, die einfach für jeden relevant sind. Zum Beispiel ist das ein Thema, was mich total berührt, ist Ausbeutung zu vermeiden oder Kinderarbeit zu vermeiden. Man muss sich vorstellen, zum Beispiel in Schokolade, in der herkömmlichen ist überall Kinderarbeit drinnen, die kaufen wir und uns ist das gar nicht bewusst. Ich möchte einfach Bewusstsein schaffen oder ich kann Bewusstsein schaffen, dass ich sage, schaut auf die und die Gütesiegel, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das Produkt nachhaltig ist. Oder ich lade dazu ein, dass Petitionen unterschrieben werden, dann habe ich viel mehr Impact, wenn nur ich unterschreibe. Oder ich teile einfach gerne sehr gute Artikel aus verschiedenen Zeitungen oder aus guten Quellen. Auch so Themen, die halt saisonal interessant sind. Zum Beispiel jetzt gerade habe ich gepostet, dass man jetzt nicht auf die Tulpen reinfallen soll, dass man jetzt im Juni und Februar nicht Tulpen kauft, aus verschiedensten Gründen. Oder zu Weihnachten fordere ich dazu auf, dass man nicht so viel konsumiert, da sage ich, weniger ist mehr. Oder ja, schenkt Zeitgeschenke, also so, was jeden berührt. Und ich glaube, das ist mein Erfolg, dass ich die Leute so gut erreiche.
Und das machst du auf LinkedIn, um Unternehmen zu erreichen oder richtest du dich da eher an die Privatpersonen?
Ich glaube, man kann es gar nicht so trennen. Meine Zielgruppe sind Personen. Also ich glaube, Personen folgen Personen. Und wenn das Unternehmer sind oder Mitarbeiter von Unternehmen, sind sie ja trotzdem Personen. Und mit meinen Botschaften, also sind es eher so für den täglichen Gebrauch Postings, aber es sind immer wieder, ich schaue immer wieder, dass auch für Unternehmen Tipps oder Anregungen oder Inspirationen drinnen sind. Also man kann es auch gar nicht so genau trennen. So wie ich immer sage, Nachhaltigkeit beginnt nicht bei der Haustür oder bei der Bürotür, sondern es ist eine Lebenseinstellung. Und ich glaube, das kann man nicht trennen.
Wenn wir davon sprechen, ob ein Unternehmen nachhaltig ist oder nicht, weiß man ja oft gar nicht, weil das Wort nachhaltig so oft fällt, was gemeint ist. Und die Richtlinien ändern sich ja auch laufend. Welche sind denn deine drei ultimativen Nachhaltigkeitskriterien für Unternehmen?
Also wenn ich mir Unternehmen anschaue und erkennen möchte, ob die nachhaltig agieren, dann muss man einfach drei Aspekte anschauen. Sind die ökologisch? Sind sie sozial? Schauen sie auch, dass die Ökonomie ausreichend ist? Weil ein Unternehmen kann ökologisch und sozial nachhaltig sein. Wenn es ökonomisch nicht einen Gewinn hat oder genug Kapital hat, dann wird es einfach nicht bestehen können langfristig. Und deswegen, man kann es auch gar nicht so einfach sagen, kleinere Unternehmen oder je nach Branche sind andere Bedürfnisse da wie in großen Unternehmen. Aber so generell kann man sagen, wenn da eine ausreichende Balance ist zwischen Sozialen, wo Diversität dazugehört, wo Flexibilität für die Mitarbeiter dazugehört, wenn es auf die Ökologie geschaut wird, Wasserverbrauch, Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch, und wo die Ökonomie dann noch dazu passt, muss man sich einfach anschauen im Detail. Das kann man nicht so sagen, das Unternehmen, das wird sicher nachhaltig sein, sondern muss man schon ein bisschen ins Detail gehen. Aber das Interessante ist ja, meistens ist bei Unternehmen viel mehr da, wie sie denken. Weil jedes Unternehmen schaut ja drauf, dass sie ihre Mitarbeiter halten können. Und deswegen müssen sie ja auch nachhaltig agieren, sozial agieren. Und meistens ist mehr da, als man denkt.
Hast du denn ein Beispiel für ein Unternehmen oder auch mehrere, wo du sagst, ja, die sind nachhaltig, weil die machen das oder das besonders gut?
Ja, so meine Lieblingsunternehmen sind zum Beispiel VD. Also das ist ein richtiges Vorzeigeunternehmen. Die haben diese als drei Aspekte total abgebildet. ist ein deutsches Unternehmen, da geht es um Outdoor-Bekleidung. Also dann in Österreich gibt es zum Beispiel die Firma Zotter Schokolade oder Ringana mit Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel oder Sonnentor. Also es gibt so richtige Vorzeigeunternehmen, die einfach alle drei Aspekte super bespielen.
Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter auf die Metaebene. Du hast mir schon vorab verraten, dass du ein großer Fan bist von der EU-Regulatorik. Warum ist das denn so?
Weil sie einfach, also ich bin richtig stolz auf die EU-Regulatorik, das gleich einmal vorausgeschickt. Das ist deswegen, weil sie einfach so klug aufgebaut ist. Da ist einfach alles abgedeckt, dass wir in Zukunft ein gutes, nachhaltiges Leben führen können auf dieser Erde. Da habe ich das Gefühl, es ist kein Aspekt vergessen. Wenn man zum Beispiel an den EU-Aktionsplan denkt, dann hat es der EU-Aktionsplan drei Ziele. Zum Beispiel Kapital in eine nachhaltige Richtung fließen zu lassen. Das ist einmal der Aspekt 1. Am Schluss geht es meistens ums Geld und das ist schon mal ein entscheidender Punkt. Das zweite ist, dass Nachhaltigkeit in das Risikomanagement integriert wird. Also die Bedeutung von Nachhaltigkeit ist einfach da ein Riesenpunkt. Und das dritte ist, dass gefördert wird die Transparenz von Unternehmen und die Langfristigkeit von Unternehmen. Und diese drei großen Punkte, die man sich ja auch gut merken kann, werden dann mit Aktionen hinterlegt. Zum Beispiel ist es die Taxonomie, das ist ein Klassifizierungssystem für Unternehmen, oder dass gewisse Standards festgelegt werden für umweltfreundliche Produkte, oder dass Investitionen gefördert werden, nachhaltige, oder dass es eine Offenlegungspflicht gibt, dass eben Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte machen müssen. Also das ist einfach, das waren jetzt nur ein paar Aktionen, aber es ist einfach so abgerundet und man kann da wirklich stolz sein, dass die EU da so ein Vorreiter ist. Also ich finde einfach, da waren sehr intelligente Köpfe am Werk. Und was mir einfach so wichtig ist, man soll es ja auch nicht nur Nachhaltigkeit aus der EU-Regulatorik heraus machen, aber natürlich, manche Unternehmen brauchen den Druck, weil es einfach so viele positive Aspekte für das Unternehmen hat. Und ich sage einfach immer, die EU-Regulatorik soll ja vielleicht ein Anstoß nur sein, aber es gibt ja hunderte Gründe, warum ich mich nachhaltig bewegen soll. Und deswegen ist für mich auch im Ganzen, der ganzen Nachhaltigkeit so wichtig, dass man versteht, warum man denn das alles machen muss, warum es denn zur EU-Regulatorik gekommen ist. Wo stehen wir auf der Welt mit dem Ressourcenverbrauch, mit der Erderhitzung? Und deswegen, wenn man das den Leuten erklärt, dann sind sie, glaube ich, auch stolz, dass sie daran mitarbeiten können. Und dann sehen sie das nicht als lästige bürokratische Pflicht. Und das ist mir so wichtig, dass das ist auch die Unternehmensführung in der Verantwortung, dass sie ihren Mitarbeitern erklärt, warum das zu machen ist und dass das eine sinnvolle Tätigkeit ist.
Verstehe. Also in deinen Augen setzt sich die EU ausreichend dafür ein, dass ihre Mitgliedstaaten nachhaltig agieren oder nachhaltiger werden.
Genau. Oder dass die ganze Welt eben ja eine Zukunft hat. Und das geht es ja letztendlich, dass wir weiterhin als Menschen auf dieser Erde leben können.
Welche Rolle spielen die SDGs dabei, also die Nachhaltigkeitskriterien der EU? Wie ordnest du die ein? Bringen uns die überhaupt etwas, weil die Unternehmen sich ja gar nicht verpflichtend daran halten müssen?
Ja, die haben sich verpflichtet, mehr oder weniger dazu. Es wird die Sanktionen, ob es da jetzt welche gibt. Aber wenn man das unterschrieben hat und man will es in nationales Recht umwandeln, dann hat das schon eine gewisse Bedeutung, denke ich mir. Und die SDGs sind für mich deswegen so relevant, weil sie so einfach erklärbar sind. Und ich sage immer, alles Schöne ist in der Nachhaltigkeit vereint. Das ist so ein Spruch, der sich für mich so ergeben hat in den letzten Jahren. Und ich denke mir, die SDGs, da ist drinnen zum Beispiel Armut, keine Armut auf der Welt oder hochwertige Bildung oder Geschlechtergleichheit oder ja Leben unter Wasser oder weniger Ungleichheiten oder Innovation oder partnerschaftliche Zusammenarbeit. Und wenn das, da ist einfach alles drinnen, und wenn das immer wieder sozusagen vor Augen geführt wird und mit den schönen Quadraten, mit den bunten, das versteht jedes Kind. Und deswegen, glaube ich, haben die so eine große, ja fast eine Macht. Also wenn man das dann in die Strategie einarbeitet, dann macht es das Ganze lebendig. Mit den schönen Zeichen, die dahinter stecken, auch unabhängig von der Sprache. Also deswegen sind das, die SDGs für mich so eine schöne Abrundung für jedes Unternehmen, aber auch für einen Privat, für jede Schule, für jeden Verein kann man sich das so gut heranziehen.
Verstehe. Also die SDG-Kriterien wirken unterstützend zur EU-Regulatorik. Ein anderes Thema. Erst gestern haben die EU-Abgeordneten mit großer Mehrheit für ein neues Gesetz gestimmt, beziehungsweise gestern wurde das veröffentlicht, dass Greenwashing verboten werden soll. Und unter anderem sollen Produktkennzeichnungen verbessert und irreführende Umweltaussagen verboten werden. Also da geht es um Kennzeichnungen wie umweltfreundlich, natürlich, biologisch, klimaneutral oder öko. Also künftig will die EU nur noch Nachhaltigkeitssiegel erlauben, die auf offiziellen Zertifizierungssystemen basieren oder eben von Behörden festgelegt wurden. Wie lautet denn deine Einschätzung zu dem neu geplanten Gesetz?
Ich finde es toll, dass es wieder ein Gesetz gibt, wo es wieder weitergeht in Richtung Nachhaltigkeit. Und am Ende des Tages geht es ja um Produkte, denen man vertrauen kann und Unternehmen, denen man vertrauen kann. Und so Begriffe wie natürlich, Bio, die sollen eine Wertigkeit haben. Zum Beispiel im Lebensmittelbereich haben sie eine Wertigkeit. Wenn da Bio draufsteht, ist auch Bio drinnen. Da kann man sich drauf verlassen. Wenn man aber jetzt zum Beispiel im Kosmetikbereich hernimmt, da kann draufstehen, genau die Namen, die Begriffe, die du jetzt genannt hast, biologisch, natürlich, umweltfreundlich, die haben da aber überhaupt keine Bedeutung. Und die bringen uns ja in eine falsche Richtung, wenn wir da eine Kaufentscheidung treffen wollen. Da muss man sich zum Beispiel bei den Kosmetikas auf die Gütesiegel, auf die offiziellen Gütesiegel, also nicht von den unternehmensinternen, sondern gibt es eben offizielle Gütesiegel, unabhängige, und auf die kann man sich dann erst verlassen. Und deswegen bin ich total der Fan davon, dass es jetzt auch wieder eine Maßnahme in die richtige Richtung gibt in der EU. Also ich schätze das sehr, dass da auch da ein Schritt gesetzt wird.
Aber ist das nicht etwas, das man schon längst hätte umsetzen müssen? Jetzt haben wir 2024 und jetzt wird dieses Gesetz von den EU-Abgeordneten beschlossen und die Mitgliedstaaten haben ja sogar 24 Monate Zeit, um das dann in nationales Recht umzuwandeln. Ist das nicht ein bisschen spät?
Ja, es ist alles sehr spät. Wir hätten mit allem vor 20 Jahren anfangen sollen oder vielleicht sogar schon vor 30, 40 Jahren, wo wir ja schon gesehen haben, in welche Richtung das es geht. Ich sage immer, es geht alles in eine gute Richtung, aber es ist alles sehr, sehr langsam, vielleicht auch zu langsam. Aber man muss da einfach Geduld haben. Da ist halt sehr viel Kompliziertes im Hintergrund, was wir wahrscheinlich gar nicht wissen. Aber du hast natürlich recht, es ist langsam, es ist mir zu langsam, aber ich fokussiere mich jetzt immer darauf, dass ich mir denke, ja, es wird überhaupt was gemacht. Und ich unterstütze halt mit meinen Social-Media-Sachen, dass die Leute sehen, da wird was gemacht, egal wie lang es dauert. Ich glaube, der Druck kommt sowieso und es wird immer schneller alles gehen. Aber du hast recht, es ist mir zu langsam und 24 Monate ist wirklich ein langer Zeitraum.
Mhm. Noch dazu kommt es ja auch oft vor, dass die Mitgliedstaaten dann noch mehr Zeit benötigen und gar nicht nach 24 Monaten schon ein nationales Gesetz auf die Beine gestellt haben.
Das stimmt, ja.
Bald gibt es außerdem auch strengere Reporting-Standards für Unternehmen. Also 2025 müssen größere börsennotierte Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte vorlegen. Darüber postest du auch regelmäßig. Was muss denn da so drinstehen? Und glaubst du, dass diese Reportings wirklich einen Beitrag leisten, um Unternehmen zum nachhaltigen Agieren zu bewegen?
Auf jeden Fall. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Die Regulatorik, diese Verpflichtungen, diese Offenlegungspflichtungen braucht es halt einfach bei vielen Unternehmen. Also es müssen ja ab 2025 alle Unternehmen ab 250 Mitarbeiter, ab 40 Millionen Umsatz oder 20 Millionen Bilanzsumme, die müssen alle reporten und die müssen dann einen vorgegebenen Prozess durchgehen, wo es sozusagen am Anfang zu einer Ist-Analyse kommt, dann schaut man sich die wesentlichen Themen eines Unternehmens an, dann das Wichtige ist dann, dass es in die Strategie verankert wird und erst dann kommt es zum Bericht. Also der Bericht ist sozusagen das Letzte, wo alles zusammengefasst wird. Und ich denke schon, wenn man diesen Prozess so durchgehen muss und sich dann auch Ziele festlegen muss mit Maßnahmen und Aktionen dahinter, das macht schon was, weil das muss auch alles offengelegt werden. Und wenn dann ein Unternehmen nichts macht, dann würde das auffallen und dann würden auch die Mitarbeiter nicht zufrieden sind, die ganzen Stakeholder. Es kommt ja jetzt Druck von allen Richtungen zu den Unternehmen. Die EU-Regulatorik ist ja nur eine Sache, warum der Druck daherkommt. Und ich bin überzeugt davon und deswegen finde ich auch die EU-Regulatorik so gut, weil da einfach alle in eine Richtung gehen müssen. Da kann nicht einer sagen, na, ich mache nichts, weil ich halte davon nichts. Am Schluss muss er es machen, weil er den Zwang von den Gesetzen hat.
Wer beurteilt das dann, ob dieses Reporting aussagekräftig genug ist, ob das Unternehmen nachhaltig genug agiert hat?
Also das muss ja dann auch in den Lagebericht kommen. Und der Wirtschaftsprüfer muss das überprüfen. Das wird am Anfang sicher noch nicht ganz so streng sein, weil man erst, ja, es ist ja alles noch im Fluss. Aber da kann man davon ausgehen, dass das jedes Jahr strenger wird. Also da kann man sicher nicht, ja, irgendwas machen und dann sind eh keine Aktionen dahinter, sondern es muss schon durchüberlegt sein und durchdacht sein. Also da mache ich mir keine Sorgen, das wird sicher in eine gute Richtung gehen.
Sehr gut, sehr gut. Kann man sagen, dass das vielleicht sogar so der größte Step in Richtung Nachhaltigkeit sein wird, den Unternehmen gehen werden, weil das ja doch eine umfassende Änderung sein wird?
Auf jeden Fall, weil es ist ein Eingriff in die bisherige Strategie. Also ich bin überzeugt davon, dass das mit jedem Unternehmen etwas macht, aber etwas Positives. Vielleicht am Anfang sieht man nur die Arbeit, die dahinter steckt, aber mit der Zeit sieht man, dass sich alles in eine positive Richtung entwickelt, dass auch die Mitarbeiter zufriedener sind, dass mehr gemischte Teams geben wird, weil das Thema Diversität ist auch so ein wichtiges. Gemischte Teams sind die besten. Oder dass, dass die Mitarbeiter einfach auch sehen, sie leisten einen Beitrag zur Ökologie, zur Klimastrategie. Also mir fällt eigentlich kein Aspekt außer der Arbeitsaufwand ein, der natürlich am Anfang da ist. Den soll man auch nicht wegnegieren, weil man soll auch die Mitarbeiter abholen und sagen, hey, ich werde mehr Arbeit haben. Aber am Ende des Tages bewegen wir uns in eine nachhaltige Richtung, sind vielleicht sogar schneller als die Marktbegleiter. Und am Ende des Tages schauen wir auf die Zukunft unserer Welt, unseres Planeten. Also das muss man einfach auch gut verkaufen, weil es ja auch was Gutes ist. Aber man soll nicht immer nur den Aufwand im Vordergrund haben, sondern einfach, warum mache ich das Ganze? Das Why ist so wichtig, dass man den Sinn dahinter versteht. Und darum ist das, was ich auch vorhin gesagt habe, kann nicht einfach sagen, ja, jetzt fangen wir wir müssen das und das machen und die Strategie müssen wir ändern, sondern warum ist das alles? Da muss man sich einfach, wenn man das selber nicht machen will, jemanden holen, der die Mitarbeiter gut abholt.
Du hast ja auch mal gesagt, Unternehmen oder generell, wir haben Angst vor Veränderung, dass das auch ein großer Faktor ist, warum man denn nichts in Richtung Nachhaltigkeit unternimmt. Abschließend, welche Tipps hast du denn für ein Unternehmen, das sagt, ja, ich möchte prinzipiell nachhaltiger werden? Vielleicht Tipps für Unternehmen, die auch bereit wären, Geld dafür in die Hand zu nehmen und auch Tipps für Unternehmen, die sagen, ich möchte nachhaltig sein, aber keine zusätzlichen Kosten dadurch haben.
Das Wichtigste ist einfach einmal anfangen. Einfach einmal schauen, was habe ich denn alles? Also ein bisschen muss man sich mit der ganzen Materie schon auseinandersetzen, weil sonst kann man gar nicht beurteilen, was habe ich denn schon alles? Das kann sein, dass ich flexible Arbeitszeiten habe, dass ich auf meinen Energieverbrauch schaue. Also da gibt es ja hunderte Punkte. Also einfach mal anfangen wäre das Wichtigste. Und was aber eine richtige Voraussetzung für das Ganze ist, dass die Geschäftsführung, der Eigentümer, dass die dahinter stehen, dass die dem Thema eine Wichtigkeit geben. Weil wenn das nicht ist, dann werden es die Mitarbeiter auch nur zum Teil erkennen. Sicher, da gibt es immer Vorreiter bei den Mitarbeitern. Und genau, das bringt mich schon zum nächsten Punkt. Wenn man da ein Projekt aufsetzt, am besten, man nimmt die hinein in das Projekt, die für das Thema brennen. Weil dann geht gleich viel mehr voraus. Also das kann man auch ohne Geld oder mit wenig Geld machen, gerade wenn man ein kleines Unternehmen ist. Wobei wir haben gerade vor kürzlich ein Unternehmen beraten, das klein war. Und da geht einfach so viel weiter gleich am Anfang. Also man kann einiges machen ohne Geld und wahrscheinlich kann man es auch ohne Geld, mit wenig Geld machen, nur braucht man dann schon eine Person, die das Projekt leitet, die zumindest Ressourcen hat und die Zeit hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn man sagt, ich will es lieber in die Hände eines Experten geben und dafür spare ich mir auch Zeit und das wird professionell begleitet, ich glaube, das Geld rentiert sich relativ schnell.
Mhm. Und die Unternehmen, die du dann in Sachen Nachhaltigkeit berätst, da hast du dann auch den Eindruck, dass wirklich alles oder ein Großteil von dem, was eure Strategie, was deine Strategie vorschlägt, dass das dann umgesetzt wird?
Naja, da muss man sich Ziele setzen. Am Anfang ist ja das Komplizierteste, dass man überhaupt die Daten sammelt, dass man eine Ausgangsbasis hat, bevor man sich die Ziele setzt. Und dann sagt man ja, für die nächsten paar Ziele möchte ich zum Beispiel mit gewissen Punkten jedes Jahr um 10% besser werden. Und das ist ja dann festgehalten und da muss man das, also man kommt da nicht so einfach raus. Das muss man ja auch dokumentieren. Also da bin ich überzeugt davon, dass die Unternehmen das dann umsetzen. Natürlich jedes Jahr ein bisschen mehr. Man kann nicht alles gleich im ersten Jahr machen. Aber natürlich, das ist so professionell dann aufgesetzt. Dann kommt es ja auch dazu, man soll die Menschen ja dann oder die Mitarbeiter dann auch schulen und dann ist das ja alles schon offiziell, dann kann man ja gar nicht mehr aus.
Hast du da ein Beispiel? Also wo könnte man zum Beispiel jedes Jahr um 10% wachsen? Also was könnte das sein?
Ja, zum Beispiel, dass man sagt, jedes Jahr sind 10% mehr Frauen in den Führungslinien. Oder man kann sagen, ab nächsten Jahr möchte ich in der Kantine oder in 3 Jahren in der Kantine nur noch saisonal und regional Lebensmittel verwenden. Das ist ja alles messbar. Oder ich sage, ich verwende ein Jahr später Bio-Lebensmittel. Ja, da gibt es ja hunderte Punkte, die da alle in die nachhaltige Richtung reinfallen, an die man gar nicht denkt, dass das unter dem Begriff auch hineinfällt. Oder Innovationen zu fördern oder gewisse Investitionen zu tätigen. Man soll ja alles messbar machen. Und zum Großteil geht das auch. Und wie gesagt, wenn man es einmal dazu committed hat, so wie es in den letzten Jahren bei den ökonomischen Zielen ja war, jetzt kauft man auch ökologische und soziale Ziele, tretet man da was los, wo man gar nicht mehr zurück kann. Und das ist das Schöne.
Das heißt, man kann da auch richtig kreativ denken.
Genau.
Super. Dann sage ich herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Sehr gerne.
Ich hoffe, dass sich ganz viele CEOs diesen Podcast anhören werden und in Zukunft nachhaltiger agieren werden oder ihr Unternehmen nachhaltiger gestalten möchten. Danke, Maria.
Sehr gerne, Julia.